Der berufliche Wiedereinstieg nach der Elternzeit ist einer der emotional forderndsten Umbrüche im Leben einer Frau. Mental Load, Mom Guilt, Unsicherheit in der neuen Rolle, systemische Hürden – all das beeinflusst nicht nur die Karriere, sondern auch die psychische Gesundheit. Wenn dieser Übergang nicht gelingt, kann das schwerwiegende Folgen haben – depressive Verstimmungen, Rückzug, Selbstzweifel. Und doch steckt im Wiedereinstieg auch eine Chance – auf Rollenklarheit, auf Selbstwirksamkeit, Wertschätzung, soziale Teilhabe und echte Selbstfürsorge. Weil das Thema Wiedereinstieg bei euch so gut ankam und wir mal wieder eine empowernde Folge haben wollten, haben wir Larissa Hofer eingeladen. Larissa ist Karriereberaterin, HR-Expertin und Buchautorin, die sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Frauen nach der Elternzeit beim beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen. Sie will heute mit uns darüber sprechen, wie wir unseren Selbstwert aufpolieren und uns nach der Elternzeit auch beruflich wieder sichtbar machen können, weil Frauen in dieser Zeit im Beruf oft sehr unsichtbar sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Larissa, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ach, ist das schön, das ist wie so eine Wertschätzungsdusche, wenn man das so hört, seine eigene Intro. Das ist schön. Ja, vielen Dank für die Chance und auch für so ein Nischenthema Platz zu machen. Das schätze ich sehr wert. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich glaube, bei unseren Hörerinnen ist es kein Nischenthema, weil es eben doch irgendwie alle betrifft, ja. Zumindest ein Großteil, ja.
Ja, das glaube ich. Ja, klar, ihr habt dann nochmal eine andere Community, das stimmt, ja.
Was ich ganz faszinierend finde, ist ja eigentlich der Widerspruch, wenn man sich objektiv anschaut, was wir Frauen alles leisten, oder? Mhm. Also, was wir jonglieren und in der Lage sind zu tun und organisieren und Mental Load, Care Load, Emotional Load und alle Loads und Vereinbarkeit und so. Und trotzdem, also objektiv müssten wir ja vor Selbstwert platzen. Also wir müssten ja uns eigentlich, im Gaming-Sprache würde man sagen, wir müssten uns eigentlich imbar fühlen. Also eigentlich unbesiegbar, overpowered. Ja. Und tun wir gar nicht. Larissa, tun wir das gar nicht, obwohl wir es dürften?
Ja, frage ich mich auch jeden Morgen. Dann, ich glaube, also die eine Seite ist, dass es wirklich so ein Ammärchen ist, dass wir empowered aus der Elternzeit kommen. Ne? Also ja, Frauen haben schon immer Kinder bekommen und das ist doch der schönste Moment deines Lebens. Es ist auch so ein Druck, der dahinter steht. Du musst dich jetzt gut fühlen, du musst dich jetzt empowered fühlen. Naja, oder es war halt schon einfach immer eine sehr schwierige Phase, wo es uns an Wertschätzung gemangelt hat und das halt eben auch schon immer. Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein Märchen, dass wir uns aus dieser Elternzeit gestärkt fühlen, weil wenn wir uns so eine Selbstwerttheorie auch mal anschauen, ihr hattet das in einer eurer Folgen schon mal so ein bisschen eingeleitet, haben wir so 5 Säulen im Selbstwert, ne? Also das ist Bindung, Kompetenz, Autonomie, das sind die 3 stärksten, aber dann kommt auch noch was wie Sinn und Lebensfreude dazu. Und ich glaube, aber du hast doch die stärkste Bindung deines Lebens aufgebaut. Ja, aber für viele ist es auch die einzige in der Zeit, ne? Und viele Forschungen zeigen uns, dass diese Bindung, dass wir eigentlich eine Vielzahl menschlicher Verbindungen brauchen, um uns mental glücklich zu fühlen. Und da kannst du die beste Bindung zu deinem Kind haben, trotzdem wird es dir wahrscheinlich nicht reichen auf die Dauer. Und das auch zu normalisieren, ja, und zu sagen, ich fühle mich trotzdem vernachlässigt in Sachen Bindung, auch wenn ich ein Kind habe. Ich glaube, das ist ein großer Schritt. Dann Kompetenz. Ja, das Einzige, was wir unserem Selbstwert monatelang mitgeben, ist, du bist eine blutige Anfängerin. Also die Google-Anfragen, die ich gestellt habe, welche Ellenbogen, in welches Wasser, in welche Milch. Ich war total fertig, ne, bis dann so, welches Badewasser und so. Und die will man ja nicht, also die will man sich ja nicht wieder vorrufen, weil das wirklich eigentlich dein Selbstbewusstsein die ganze Zeit nur signalisierst. Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich noch? Ja. Und dann Autonomie muss ich niemandem erklären. Ne? Also der ist unser Selbsterhaltungstrieb, unsere Autonomie ist eigentlich dafür da, dass wir nicht alle wie Lemminge über die Klippe springen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich ein selbstbestimmtes Leben leben können. Und wir können auf all das eine Zeit lang verzichten. Ist gar kein Problem, wir Frauen sind hart im Nehmen. Aber irgendwann kommt der Punkt und manchmal ist es wirklich dieser berufliche Wiedereinstieg, wo wir merken, boah, wir fühlen uns gerade gar nicht dazu imstande, weil wir unseren Selbstwert verloren haben. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass da wirklich anzuerkennen, dass diese drei Säulen einfach extrem am Wackeln sind in der Elternzeit. Hinzu kommt diese komplette neue Identitätsfindung. Wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Also ich bin irgendwie Mama und ich bin auch Tochter und ich bin so ganz viele Menschen plötzlich. Und das dauert einfach seine Zeit und da darf sich der Selbstwert einfach ein Stück weit erholen. Und diese Erholungsphase, diese Awareness haben wir nicht. Und spätestens bei dieser neuen Transformation im beruflichen Wiedereinstieg merken wir dann, ich komme gar nicht mit, also ich bin irgendwie abgehängt und da gebe ich mir Mühe, immer so ein bisschen Licht drauf zu scheinen, weil ja, Geburt ist das Normalste auf der Welt, aber wir haben es auch schon vielleicht einfach immer unterschätzt. Also, ne, das ist vielleicht so, ja.
Sehr schöner Blick auf die Sache, ja. Wir haben es vielleicht immer unterschätzt oder nicht drüber geredet, ja, und dachten, wir sind die Einzigen, die so.
Genau. Ja, du denkst ja, auch der Schmerz bei einer Geburt oder dass du dich im Wochenbett nicht gut fühlst und so, ne, das musst du alles runterschlucken, weil Geburt ist ja das Normalste auf der Welt, das Natürlichste auf der Welt. Ja, aber es war halt auch schon immer hart. Also es war halt auch schon immer eine krasse Reise. Nur früher hatten wir nicht diese Räume oder diese vielen Menschen, die sich darüber geäußert haben. Also ich will gar nicht wissen, wie einsam sich Frauen vor uns gefühlt haben, in den 50ern oder in den 30ern oder weiß ich nicht, ja. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Das ist das Natürlichste auf der Welt, das lasse ich nicht gelten. Genau, deswegen glaube ich, so Selbstwert, das ist ein Ammenmärchen und das uns irgendwie dazu bringen sollte, uns noch weniger zu beschweren, als wir es sowieso schon tun. Genau, aber es ist halt ganz wichtig, dass wir den irgendwie aufbauen, den Selbstwert, bevor wir dann in die nächste Stufe springen, wieder zurück in den Beruf. Ja.
Vor allem denke ich mir, weil ja auch leider Gottes dann niemand so auf uns wartet, auf jemanden, der vielleicht in Teilzeit zurück will oder länger raus war oder so. Und wenn das dann gepaart oder darauf trifft, auf jemanden, der gar keinen Selbstwert mehr fühlt, zumindest in der Hinsicht, dann wird es halt schon schwierig. Also ich erlebe das schon im Umfeld auch, dass der Bewerbungsprozess wirklich emotional wahnsinnig fordernd ist, weil man so völlig schwimmt, ja, und denkt, wer will mich überhaupt?
Genau.
Macht das Sinn? Was kann ich überhaupt noch? Wo will ich hin? Und das dann wirklich auch manchmal einfach rausgeschoben wird, weil gar kein Vertrauen in sich dahinter hinter mir ist. Und das von Frauen, die wirklich nicht so waren vor dem Kind, ja.
Genau. Ja, also ich glaube, es ist auf beiden Seiten so eine Vernachlässigung. Einerseits sind Frauen, freuen sich viele Frauen auf den Wiedereinstieg, haben sich vielleicht auch wirklich monatelang drauf hingefiebert, sind dann vielleicht aber auch nicht genau in der Lage zu sagen, wie stellen sie sich eigentlich ihre Vereinbarkeit vor. Also die kommen dann auch ein bisschen leer einfach zum Arbeitgeber und sagen, vielleicht Teilzeit und vielleicht so und so viele Stunden und ich weiß nicht, was möglich ist. Ne? Ganz natürlich, also gerade diese Unsicherheit aus dem fehlenden Selbstwert. Und dann gibt es die Unternehmen, die man dann total überrascht. Also man hat das monatelang geplant, wann man zurückkommt, aber du stehst in der Tür und alle so, oh Gott, du bist zurück und kannst dich da hinten neben den Fahrstuhl und die Topfpflanze setzen. Da haben wir noch einen Stuhl für dich frei und so. Und die Frauen sind so total, aber ich war doch hier vorher auch zu Hause. Und ich glaube, was uns auch so trifft, ist dieses Zugehörigkeitsgefühl, das dann plötzlich weg ist. Ne? Also du kommst zurück und ich habe mich auch total auf meine Kolleginnen und Kollegen gefreut. Und irgendwo wieder zugehörig zu fühlen und dann erwarten die so gar nicht deine Rückkehr. Und das ist dann nochmal ein Schlag für den Selbstwert, ne? Weil gerade wenn du vorher wichtig warst, also bei mir sind auch irgendwie 1000 Schriftstücke am Tag über meinen Tisch gegangen und super viele Prozesse und plötzlich saß ich da und ich habe das Gefühl gehabt, vergessen zu sein, unsichtbar, vergessen zu sein und du warst dir ja vorher auch schon nicht sicher, was du kannst und das ist dann wirklich der letzte Tritt, den du brauchst, um zu denken, du weißt gar nicht mehr, wie es eigentlich läuft. Und ja, ich ermutige die Frauen dann tatsächlich so ein bisschen, sich einen Plan zu überlegen, auch wenn es sehr befremdlich erstmal scheint in der Elternzeit. Also ich habe vollstes Verständnis für Frauen, die einfach mal Elternzeit machen wollen, vielleicht auch, weil sie so krasse Performer waren vorher oder diesen Leistungsgedanken so verinnerlicht hatten, bin ich total der Fan davon, dass die sich komplett rausziehen. Man darf nur nicht in diese Ausgeliefertheit kommen, ne, beim Arbeitgeber und in diese Unsicherheit. Und es wäre, man kann ja über alles verhandeln, aber es wäre schon gut, wenn man seine Stundenzahl weiß, wenn man sich überlegt, wie kann ich vielleicht flexibler arbeiten und welche Testmodelle kann ich vielleicht auch machen mit meinem Arbeitgeber, weil die Ängste sind ja auch manchmal legitim. Das sind ja nicht alles Unmenschen in Unternehmen, sondern die haben halt auch ihre Ziele, die haben auch ihr Team zu führen und die überlegen sich auch, wie sie jedem gerecht werden. Und da fehlt es aber halt dann auch bei den Führungskräften an Awareness und auch an Innovation oder Ideen. Die sind ja dafür auch nicht geschult immer, ne? Und bei der Neuorientierung, die du eben angesprochen hast, ist es ja wirklich eher so, genau, die Bewerbungen werden rausgeschoben, man weiß nicht, was man kann und so. Und man weiß auch gar nicht, soll man jetzt da Teilzeit reinschreiben, soll man jetzt da reinschreiben, dass man Elternzeit ist. Das sind so ganz viele Unsicherheiten, weil natürlich immer noch nicht, diese Elternzeit wird jetzt nicht als Fortbildung oder Weiterbildung gesehen, sondern als Rückschritt. Ne? Mhm. So, hast dich zurückentwickelt. So, bist älter geworden, 4000 neue Skills, aber eigentlich hast du dich ja zurückentwickelt.
Ja, und du bringst einen Klotz am Bein jetzt mit, weil du bist jetzt Elternteil. Das heißt, du bist zum einen, also alles in Anführungszeichen gesetzt, gell?
Genau,
du bist ja nicht mehr so leistungsfähig, du könntest ja ausfallen wegen Krankenständen, du kannst eben nur noch halbtags arbeiten oder halt reduziert. Jetzt, also du bist im Sinne des Unternehmens oder so wird es einem suggeriert und manche haben auch genau Angst davor, bist du ja nicht mehr vollwertig irgendwie als Arbeitskraft.
Ja, das kann man sich so vorstellen. So, es gibt diese Ideal Worker Norm, vor allem in Deutschland sehr ausgeprägt, ne? So, dieses 100%ige Verfügbarkeit ist für uns Performance. Das wird gleichgesetzt, ne? Und das ist dann ganz schwer für Menschen davon, also die Motivation nicht mit in diese Bowl zu werfen und zu sagen, hey, du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Stunden und wir können dich in manche Projekte, wir können dich manchmal nicht erreichen, aber dann bist du kein perfekter Arbeitnehmer mehr oder keine perfekte Arbeitnehmerin mehr, dann bist du aussortiert. Also wir können ganz schwer in diesen Graustufen leben, dass jemand nur eine begrenzte Zeit da ist, aber trotzdem genauso motiviert sein kann. Oder seien wir mal ehrlich, als Frau, wenn du Arbeit gehst, musst du ja doppelt motiviert sein, um dir das anzutun, diesen Struggle. Also du musst ja viel, viel motivierter sein als jeder Mann, der einfach morgens aufsteht und zur Arbeit geht. Also wenn du dir den Stress antust, der Doppelbelastung und auch Gestaltungsperspektive in deinem Job wirklich siehst, dann bist du wahrscheinlich sehr motiviert. Ja, also deswegen, ich glaube, wir können halt schlecht, weil wir gerade in Deutschland dieser enormen Leistungsgesellschaft leben, in dem wir alles benummern wollen und alles messen wollen, ist es für uns halt ganz, ganz schwer, da zu leben in diesem, jemand kann Teilzeit arbeiten und trotzdem zu 100% motiviert sein. Da können wir schlecht drin denken, so als Menschen. Ja.
Wobei ich auch hier im Umfeld einen engagierten Vater habe, der jetzt auf der Suche ist und jetzt zwei Kinder hat und ähnliche Gedanken sich macht, aber finde ich viel offensiver und selbstbewusster äußert, was er will für seine Vereinbarkeit. Schon im Bewerbungsprozess. Der macht sich dann, der sagt so ist es halt jetzt und ich möchte das und das suche ich jetzt. Und es ist ja gerade nicht so einfach auf Arbeitsmarkt, aber der hat hat weniger Hemmungen, einfach auszusprechen, was er jetzt für sich braucht. Und das finde ich erstaunlich, dass er das so gut hinbekommt, weil viele Frauen in meinem Umfeld, viele Mütter das nicht so gut hinbekommen.
Genau, also ich gebe auch die Empfehlung, sich tatsächlich das Rückkehrgespräch, also nicht nur einzufordern, also nicht in allen Unternehmen hast du ja ein Rückkehrgespräch, sondern tatsächlich auch dir das vorzuplanen. Und ein Teil davon ist auch seine Grenzen sich zu überlegen. Also was sind denn, wo können wir denn drüber reden und wo können wir denn nicht drüber reden? Und ich glaube, Männer sind es vielleicht einfach gewohnt, besser ihre Grenzen zu verteidigen als wir Frauen, weil aus der Vielfalt der Rollen müssen manchmal die Grenzen verschwimmen. Ne? Also du hast dir vorgenommen, weiß ich nicht, Kind schläft mit 3 nicht mehr im Bett. Natürlich passiert das nicht. Ja, und so. Und ich glaube, also unsere Grenzen verwischen halt öfter. Und gerade beim Rückkehrgespräch müssen wir vorher uns überlegt haben, was geht denn wirklich nicht. Also wir sind an Kita-Abholzeiten gebunden. Und das gibt einfach Sachen, die sind halt nicht verhandelbar. Ja, und es ist wichtig, dann in dem Gespräch oder auch im Bewerbungsgespräch nicht zu wackeln, weil es gibt ja auch so eine gewisse, so einen gewissen Selbstbewusstsein in die eigenen Fähigkeiten, wenn man sagt, nee, also dann geht's halt hier jetzt gerade nicht weiter, weil ich habe halt niemanden, der mein Kind dann abholt und ich möchte das auch gerne und ihr könnt mich gerne von dann bis dann haben. Und viele Frauen haben auch nicht das Problem, sich irgendwann nochmal flexibel eine Stunde dran zu setzen. Da sind wir dann aber wieder bei der Arbeitsflexibilität, ja. Und da habe ich dann auch gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich den Arbeits-, also den Führungskräften zu sagen, lass mal 3 Monate probieren, wie das ist, verrückterweise, wenn ich flexible Arbeitszeiten hätte. Und das sind die Kommunikationsanker, die wir haben. Das ist der Probelauf, so lange geht der. Das sind die Maßstäbe, die wir an den Tag legen. Und in 3 Monaten treffen wir uns wieder hier, weil das ist das, was ich brauche, um wieder gut anzukommen und um Leistung zu haben. Und dann in 3 Monaten schauen wir, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Ja, und dann gehen nämlich vielen Führungskräften auch die Puste aus. Und wenn die nach 3, also erstens fällt es denen meistens schwer, zurückzublicken und zu denken, habe ich jetzt da überhaupt einen Abfall an Leistung gemerkt? Oder, und dann läuft das meistens auch gut weiter. Ne, aber sich wirklich auch mal einfach zu trauen und zu sagen, vielleicht könnten wir das mal probieren, dass du mir vertraust, weil das ist das, was ich jetzt brauche nach dem Wiedereinstieg und sich auch vielleicht so, gerade wenn man zurückgeht ins alte Unternehmen, sich die Erfolge auch nochmal zu reflektieren, bevor man zurückkommt. Also zu sich zu überlegen, hey, ich habe doch mal grundlegend zum Erfolg dieses Unternehmens beigetragen und das gerät auch so in Vergessenheit. Ja? Und oder sowas dann auch wirklich als Leuchtturmprojekt auf die Bewerbung zu machen, ne? Also, dass man klar ist, hier, also ich habe schon viel gewuppt in meinem letzten Unternehmen, da kann so die Zusammenstellung eines Lebenslaufs auch mal Selfcare sein, so mal so ein Schulterkopfklopfen und sagen, wow, das war richtig krass, was ich damals gemacht habe. Ich bin mir sicher, dass ich da wieder reinrutschen kann, nur halt eben als ein bisschen anderer Mensch auch, ne? Ja.
Ja, überlegt. Es ist immer so schwierig, oder? Dieser Balanceakt zwischen unser Empowerment knallt ja immer gegen diese Strukturen. Das ist ja, das macht's ja so schwierig. Wir können ja achtsam sein und Ideen haben und motiviert sein und uns auf die Fahne schreiben, dass wir doch eigentlich die besseren Manager sind, weil wir alles wuppen und dann, genau, aber ich fand das jetzt echt gut mit diesem Probezeitraum, wo man mal beweisen kann, schau, meine Leistung ist nicht weniger wert, nur weil ich nicht von 9 bis 17 Uhr arbeite. So.
Ja, ich habe auch letztens ein schönes Zitat von Ellen Pompeo von Grey's Anatomy. Pompeo heißt sie so? Ja, ich glaube schon, gehört, die hat gemeint, ist doch ganz natürlich, dass wir als Frauen einen Teil von uns zurücklassen, wenn wir arbeiten gehen. Aber vielleicht ist das auch unsere Superpower. Also vielleicht ist das die Vulnerabilität, die wir brauchen, um anderen Menschen mit einer ganz anderen Empathie entgegenzutreten. Also das fand ich einen spannenden Gedanken, weil wir wehren uns ja so unheimlich, auch viele von uns gerade, die vielleicht auch die Karriereleiter nochmal hochklettern wollen nach der Elternzeit und so. Wir wehren uns so dagegen, dieses Stück von uns zurückzulassen, weil es gleichzeitig, also direkt gleichgestellt wird mit, du leistest nicht mehr so viel wie am Anfang, du bist ein anderer Mensch, du kannst nicht mehr so viel. Aber was ist, wenn dieses Stück, das wir zurücklassen, uns eben auch so ein Stück weit öffnet eigentlich, ne? Also für andere Emotionen, für andere Menschen. Wir haben eine ganz andere Perzeption, eine ganz andere Wahrnehmung und vielleicht ist es auch unsere Superpower. Und ich empfehle da Frauen wirklich, sich den eigenen Ängsten auch zu stellen und dem eigenen Idealbild von Mutterschaft zu stellen. Ja, weil Abstriche wird es geben müssen, das wissen wir alle, ob das jetzt im Haushalt ist oder in der Ernährung oder wo auch immer. Aber es ist wichtig, es entlang den eigenen Werten zu machen. Und es ist doch immer wieder krass, was wir eigentlich für ein Idealbild oder einen Anspruch an uns selbst haben, weil uns etwas vorgelebt wurde oder uns etwas nicht vorgelebt wurde als Kinder. Und wir das einfach so übernommen haben, sang- und klanglos, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Ne? Und das ist dann doch immer gut, wenn man sich einfach mal überlegt, was ist denn für mich in der Mutterrolle wirklich wichtig und was, weil es kann nicht alles wichtig sein, das geht halt nicht. Ne? Also, aber entlang unserer Werte Abstrich zu machen, fühlt sich besser an, als ja, das von außen gesagt zu bekommen, wo wir Absprüche machen sollten.
Und für die Selbstwertsäulen, die du genannt hast, ist ja eigentlich der Wiedereinstieg auch ein totaler Boost, oder? Kompetenz. Also ich hoffe doch mal, dass die meisten wieder in einen Job einsteigen, wo sie nicht die Basics, wie schreibe ich eine E-Mail, googeln müssen, so wie wir mit der Milch anrühren oder so, oder wie macht man den, auf welche Temperatur muss die Beikost gebracht werden. Das heißt, in der Kompetenzrichtung sollte ja schon wieder einiges dann gesteigert werden, Bindungen, wenn man an einem Arbeitsplatz ist, an dem man sich mit den Mitarbeitern und KollegInnen gut versteht, geht man diese Bindungen, die man vielleicht auch vermisst hat in dieser Zeit, wieder ein. Und Autonomie, das kommt natürlich jetzt ganz auf den Job drauf an, ob man da jemand ist, der eher im auch was mitgestalten kann und ein bisschen so, aber für die Säulen schaut es ja eigentlich mit dem Wiedereinstieg ganz gut aus, oder?
Genau, der Wiedereinstieg ist eine totale Chance. Also der kann auch wirklich mental, gerade Frauen, die vielleicht in ein bisschen Loch gefallen sind in der Elternzeit, weil sie sehr isoliert sind, auf dem Land wohnen, wo sie keinen Anschluss haben, für die ist das ein totaler Puffer auch für weitreichende mentale Krankheiten. Ja, also die, wenn die wieder einsteigen und es ist gelungen und die haben da eine Möglichkeit, wieder sich zu beweisen, dann ist es auf jeden Fall eine Steigerung ihres Selbstwerts und auch generell ihrer Lebensqualität. Also man wird es auch nicht glauben, aber wenn man erfolgreich an der Arbeit ist und zurückkommt, man darf ja müde sein, man darf ja nur nicht mental ausgebrannt sein, weil die schlechte Laune nimmt man ja mit zu seiner Familie. Müde und glücklich ist was anderes, das kennen wir alle. Also ich hatte heute einen anstrengenden Tag, aber ich bin glücklich, ich habe was erreicht, ich hatte Austausch, irgendwie es gab mir was, es hat mir was gegeben heute und dann hole ich mein Kind ab und ich habe selbst an mir gemerkt, also ich habe mich nach meinem beruflichen Wiedereinstieg 8 Stunden auch mal gelangweilt vom PC und dachte mir so, was zur Hölle? Zeit ist so wertvoll mit Kind und ich mache hier was absolut Sinnbefreites. Das darf ja wohl nicht so weitergehen. Da habe ich gemerkt, wie wirklich meine mentale Gesundheit extrem abgerutscht ist. Ja, und das wollte ich nicht, weil ich hatte eine schwere Geburt, ich hatte eine schwere Elternzeit, ich habe meinen Vater in der Zeit noch gepflegt und es hat mich so viel gekostet, diesen Wiedereinstieg. Also es war für mich wie so ein Ziel. Und dann nicht mit dieser Euphorie so einen Abfall zu bekommen, so einen Dämpfer, das war ganz schlimm für mich, ganz schlimm für mich. Und deswegen kann ich das super nachvollziehen für Frauen, ermutige die aber auch, weil jetzt bin ich ja happy in meinem Job und habe diesen Vergleich, wie das denn sein kann, wenn man sich wohlfühlt in seinem Job und wenn man Erfolge hat in seinem Job, was bewegen konnte. Und das ist dann auch so wichtig, tatsächlich der Führungskraft, wo man zurückkommt, bei der Neuorientierung wirklich zu sagen, was ist denn bitte das erste Projekt, was ich machen darf hier? Wo gebt ihr mir denn Vertrauen und was ist das Anfang des Projekts und das Ende des Projekts, damit ich auch wirklich wieder zurück zu mir finde? Weil was ist oft der Fall, wenn wir zurückkommen oder in irgendeine Position kommen? Wir kriegen so Springeraufgaben, die keinen Anfang und kein Ende haben, weil die Teilzeitkräfte fangen dann immer so Zwischenpositionen Sachen auf. Und das ist natürlich überhaupt nichts für deinen Selbstwert. Also erstens sind es nicht Aufgaben meistens, die deiner Position früher entsprochen haben. Das sind so vertröste Aufgaben, ne? Du hast kein wirklich eigenes Projekt. Und das sage ich immer, besteht auf jeden Fall, egal wie klein das ist, besteht auf ein eigenes Projekt. Ja, wo ihr euch einfach selbst mal wieder spürt an der Arbeit. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig. Dann ist diese Kompetenzsäule, füllt sich langsam wieder auf, ne? Und bei Bindung ist es eher so, dass man, glaube ich, aktiv rausgehen muss und auch andere Eltern im Unternehmen aufsuchen muss. Also wenn jetzt in einem Riesenunternehmen wie SAP arbeitet, da gibt's Parents at SAP, Moms at SAP, Single Moms at SAP. Klar, das ist nicht in jedem Unternehmen so, aber auch kleine Unternehmen wie jetzt, ich war gerade bei der Rentenbank in Frankfurt, die haben ein Elternpartnerschaftsprogramm, wo du dich eintragen lassen kannst, um mit anderen Eltern in deiner Elternzeit in Kontakt zu kommen. Weil du willst ja eigentlich nicht mit deiner Führungskraft direkt darüber sprechen, wie du jetzt Kindkranktage da verwurstelst und du willst niemanden verärgern und wie wird es denn aufgenommen im Unternehmen und so. Da ist natürlich super, wenn du halt jemanden hast, der schon mal in dieser Lage war, der auch deine Vertrauensperson ist Und dann füllt sich auch so dieser Bindungsbarometer wieder auf, ne? Also sind wirklich so die Konditionen, zu denen du zurückkommst. Und Selbstbestimmung, wie du sagst, das ist natürlich Teamkultur, führungsabhängig, wie viel Selbstbestimmung du hast. Aber so ein eigenes Projekt, so ein abgesteckter Rahmen ist super, super wichtig für Menschen, die zurückkommen, damit die sich nicht in diesen Vielfalt der kleinen Aufgaben verlieren. Oder jetzt in diesem KI-Hustle. Ja, alle so, oh mein Gott, die FOMO des Todes, ich werde es nie verstehen, ich werde übernommen von KI und so. Ich sage, ja, morgen aber nicht. Und du brauchst einen Nachmittag, um dich mit KI auseinanderzusetzen. Ich schwör's dir. Und dann verstehst du das, weil ganz viele Unternehmen sind da ja noch nicht. Die lassen vielleicht mal eine Stellenanzeige mit KI schreiben und sind dann unzufrieden und so. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt alle morgen die Hacks, ja, also deswegen sage ich, wenn du da wirklich so FOMO hast und dich weiterbilden willst aus der Elternzeit, dann mach doch mal so einen kostenlosen KI-Kurs. Voll gut, das ist auch wie so eine Brücke, ne? Also du musst jetzt keine Tausende von Euro für Weiterbildung ausgeben in deiner Elternzeit. Manche haben auch gar nicht das Support-Netzwerk, um sich das rauszunehmen. Aber es ist eigentlich eine schöne Brücke in den Berufsweg wieder, ne? Also wenn du sagst, oh, ich habe da das Gefühl, alle reden von ChatGPT, wer ist das und was kann der eigentlich und überhaupt? Und einfach mal sich dann so sagen, Sonntagnachmittag, Schatz, nimmst du das Kind, ich möchte jetzt mal hier über KI lernen, weil die FOMO ist nicht mehr zu ertragen. In 3 Monaten gehe ich zurück in den Job. Ich will mal wissen, was hier eigentlich abgeht. Kann auch sehr gut tun, ne? Sich wieder Teil von dem Arbeitsmarkt langsam zu fühlen. So.
Ich finde es gerade ganz spannend, weil während du erzählst, ich zuhöre, kommen so Puzzleteile in meinem Kopf zusammen, wo ich denke, ah ja, okay, deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen vielleicht, oder? Ja, ich überlege halt gerade, ich habe immer mal wieder, habe ich so ein, meistens zyklusbedingt denke ich, ah nee, diese Selbstständigkeit, das ist ja alles zu viel neben den Kindern und jetzt nehme ich mir einfach so einen ganz einfachen Job, wo ich um 8 hingehe und um x wieder heimgehe und so. Und dann ist aber bei mir diese Selbstwertsache einfach so wichtig, dass ich wäre unglücklich. Also das wäre alles vielleicht ein bisschen einfacher, wobei natürlich die Flexibilität in der Selbstständigkeit auch nicht schlecht ist, aber ich brauche für mich so sehr diesen Job, das Lekturieren, das Schreiben, weil ich weil ich mich dadurch, wie ich fühle. Ja.
Verstehe ich zu 100%. Also wirklich, viele sagen auch, jedes Problem, jede Herausforderung, die man hat, kann man eigentlich auf diese Selbstwertsache zurückführen. Und ich hatte auch, also ich dachte immer, dass ich so, die eine Säule, die bei mir immer wackelt, ist die Kompetenz. Ich war immer gut in der Schule, ich war immer gut in der Uni, das hat mir alles Spaß gemacht. Dann war ich in der Arbeitswelt, komplett andere Welt natürlich, aber ich wollte immer Wertschätzung, Anerkennung, ne, habe danach gelächzt und dachte, das ist bestimmt das Problem, warum ich jetzt mit dem Wiedereinstieg so hadere. Tatsächlich war das nicht das, sondern als ich dann mich selbst so auf die Suche gemacht habe, war es wirklich die Selbstbestimmung, die mir gefehlt hat. Also ich konnte meinen anderen Job sowieso nur machen, weil der war remote, so 100% flexibel. Das war einfach die Unternehmenskultur, die sehr gut zu mir gepasst hat. Und heute, also erstens war ich sehr, sehr lange nach der Geburt, ich war erstmal auf der Intensivstation, ich konnte erstmal gar nichts machen, ich hatte unheimlich Einschränkungen, ich war mental nicht da, wo ich sein wollte, dann, wie gesagt, habe ich meinen Papa gepflegt und ich habe eigentlich nach den Zeitplänen von dem Neugeborenen und von dem Pflegefall gelebt, über Monate hinweg, ne? Und auch als ich dann wieder zu arbeiten angefangen habe, bin ich trotzdem rübergerannt, ich habe selbst meine Pausen nicht selbst gelebt, sondern ich bin rübergerannt, habe meinem Papa was zu essen gemacht, bin dann wieder hergerannt und meine Welt ist immer kleiner geworden und da habe ich für mich gemerkt, nee, das ist nicht die Kompetenz, die mir fehlt, oder die ein vulnerabler Punkt ist. Wir haben auch so Selbstwertdinge, die immer wieder aufkommen in unserem Leben. Also jeder hat da so Vulnerabilitäten. Aber das für mich war es echt die Selbstbestimmung, die dann gefehlt hat. Und deswegen auch diese Reflexion, ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit gehen, weil ich das jetzt gerade auch, ich habe so das Vertrauen auch in die Unternehmenswelt verloren, dass ich das jetzt gerade auch mal auf eigene Faust probieren möchte, ne? Ja, ich würde es nicht jeder Frau raten. Ich verstehe das sehr mit zyklusbedingt. Ich habe auch so 3 Tage im Monat, wo ich so denke, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und warum? Und alle Menschen, für die ist es so einfach. Und ich frage mich jeden Tag, wohin geht's und warum? Und ich kann es super nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, Frauen die Selbstständigkeit zu empfehlen. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der dann gesagt hat, ja, und dann coache ich die in die Selbstständigkeit. Das ist aber wirklich auch so eine Persönlichkeitssache. Also ne, und da bin ich immer nicht sicher. Ich mache ja mit den Frauen so Potenzialanalysen, wo sie gerade aktuell stehen in ihrem Berufsleben. Aber ich würde mich nie trauen, eine Persönlichkeitsanalyse in dieser transformativen Phase mit denen zu machen. Da kannst du ja in die nächste Krise stürzen, ne? Also es ist wirklich wichtig, da einfach mal zu sagen, das ist deine aktuelle Situation, du bist in keiner Schublade oder so, das ist aktuell und daran kann ich jetzt auch nicht festmachen, ob du für die Selbstständigkeit geboren bist oder nicht, aber wir können es uns mal anschauen, ne? Wie würdest du dich damit fühlen, wie gehst du damit um? Wir wissen alles, sind super viele Rückschläge, die man auch hinnehmen muss, wie gehst du denn damit um? Und wenn jemand halt gerade nicht so viel Misserfolgstoleranz hat, dann würde ich das dem vielleicht nicht direkt vorschlagen. Ne? Also
ja, bei mir war das so eine Alternativlosigkeit. Mhm. Ich konnte nicht zurück in den Job, in dem ich vorher war. Und hier gibt's nicht so viel für mich. Mhm. Einfach. Ich kann halt keine 2 Stunden fahren. Und das war ja alles bevor Homeoffice etwas salonfähiger wurde und dann dachte ich, jetzt probiere ich das. Ja, aber natürlich auch mit einem Backup meines Mannes und der Sicherheit, dass ich es einfach probieren kann. Ne? Aber ich würde auch immer noch nicht sagen, ich bin die geborene Selbstständige, aber ich habe mich dran gewöhnt über die letzten Jahre so. Ne? Aber das ist sicher auch nochmal, da kommen ja nochmal ganz andere Sachen mit dazu. Ich habe mir da wahnsinnig viel anlesen müssen und also viel, viel Invest an Zeit auch, um da zu starten. Das ist auf jeden Fall sicher nicht der einfachste Wiedereinstieg. Ja.
Nee, das ist nicht aus Erfahrung. Also ich meine, die Erfahrung, die du natürlich machst, es ist nur krass, diese Persönlichkeitsentwicklung von Frau zu Mutter und dann irgendwie noch die Selbstständigkeit anzuschließen. Das finde ich einfach eine krasser Weg, für den man sich bewusst entscheiden sollte. Ne? Und ich habe letztens gerade auch einen Post auf LinkedIn gemacht. Ich habe mich aus Angst eigentlich selbstständig gemacht. Ne? Alternativlosigkeit und Angst ist kein guter Ratgeber. Und irgendwann kam ich dann in diese Überzeugung, nee, das ist das Richtige für mich, was ich gerade mache. Und ich habe täglich Menschen, mit denen ich spreche und bei denen ich wirklich einen Impact habe und so. Aber das hat schon lange gedauert. Wie du sagst, ich habe natürlich auch Angst gehabt, verletzt zu werden, abgelehnt zu werden, wie beim beruflichen Wiedereinstieg. Ja, dann zieht man sich lieber aus der Situation raus. Ja, und aber geht halt auch nicht bei jedem. Genau, ich habe auch einen Mann in der Angestelltenverhältnis, der hatte 2 selbstständige Eltern, der ist geheilt, der möchte das nicht und deswegen ist er im Angestelltenverhältnis und wird da wohl auch immer bleiben. Also genau, man braucht so verschiedene Finanzsäulen, glaube ich. Ja.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass mein Mann nicht in die Richtung geht, weil also mein Vater war selbstständig, sein Vater war selbstständig. Ja. Im Freundeskreis sind total viele selbstständig. Und unterm Strich sind sie dann meistens schon die am wenigsten verfügbar sind. Und also jetzt natürlich auch noch klassisch mit der, weil sie sich als Hauptversorger sehen. Aber diese Selbstständigen, der Witz ist alt, aber sie sind irgendwie selbst und ständig weg. Und das ist schon etwas, wovon ich, also so, ich hätte, glaube ich, wirklich, wenn ich meinen Mann damals kennengelernt hätte und er gesagt, ich bin selbstständig, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, danke, tschüss. Es war für mich so, ich gründe nicht Familie mit jemandem, der selbstständig ist oder sein will, weil für mich selber ist es sowas, wo ich schon immer gesagt habe, also solange mein Sohn nicht ein gewisses Alter hat, ist es mir tatsächlich auch zu. Weil ich würde ja auch keine halben Sachen machen. Ich würde mich da ja dann auch komplett reinstürzen würde mich wahrscheinlich ziemlich viel von zu Hause und meinem Kind und so fernhalten. Es ist aber bei mir tatsächlich angestrebt, dass in ein paar Jahren dann, wenn der Sohnemann älter ist und ich die Psychotherapieausbildung fertig habe, dass ich dann mich als Psychotherapeutin selbstständig mache. Ja. Aber da hat man dann auch keine Angestellten. Das war das Nächste, was ich nie wollte. Wie gesagt, weil selbstständig, solo und selbstständig ist ja nochmal was anderes als selbstständig dann mit irgendwie wachsendem Unternehmen und Angestellten. Also das ist schon, darf man vielleicht auch wirklich nicht unterschätzen. Das muss schon eine Entscheidung sein, wie du schon gesagt hast. Die muss gut durchdacht sein. Und wo geht das Ganze dann hin und wie viel kostet es mich dann auch? Also mental, zeitlich, finanziell sowieso.
Ja, genau. Also für mich ist das auch immer wieder ein Thema, weil ich zum Beispiel diesen vorgefertigten Karriereweg in meinem Kopf hatte, ne? Also wie gesagt, so Schule, Studium und so, und dann, ich bin bestimmt bei irgendeinem Unternehmen, wir haben hier, ich bin ja in der Nähe von Mannheim und Heidelberg, wir haben hier ganz viele Riesenunternehmen, unter anderem SAP oder Microsoft oder was auch immer, und Microsoft jetzt eher remote, aber riesige Unternehmen, auch mit Frankfurt. In Frankfurt bin ich auch in 45 Minuten und ich dachte, ich gehe da in ein Unternehmen und ich bleibe da und ich gehe da die Karriereleiter hoch und so. Und dann habe ich gemerkt, wer ich wirklich im Arbeitsleben bin, hat mich selbst ein bisschen schockiert, wie nicht so gut ich zu führen bin zum Beispiel und so. Und dass ich aber selbst eigentlich schon einen Führungswunsch habe auch. Also das ist für mich eher sowas, wie kann ich denn vielleicht in Zukunft anders träumen beruflich, um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder auch Kenntnisse in HR oder Employer Branding eben weiterzugeben. Also das finde ich schon immer sehr spannend. Ich habe auch immer schon so Vorlesungen oder Impulse gegeben und finde es sehr schön und das ist sehr bereichernd. Also man darf wirklich Karriere nach der Elternzeit auch wirklich einfach mal komplett neu denken und sich überlegen, was macht mir denn richtig Spaß und ist es dann die Selbstständigkeit oder ist es vielleicht auch ein Side-Hustle? Ganz viele haben ja einen Side-Hustle mittlerweile, wo sie sich dann austoben und der wird immer größer und nimmt immer mehr Raum ein und dann werden sie erst selbstständig. Das gibt's ja auch. Also ich glaube, man darf sich da echt nochmal komplett öffnen. Ich kann da nur Finding Your Element von Ken Robinson auch empfehlen als Buch, neben meinem. Da geht's auch darum. Das ist ein Amerikaner, spielt ja immer bei denen noch ein bisschen Religion rein, kann man aber, finde ich, gut ausblenden, wenn es nichts ist für einen selbst. Und da geht's wirklich mal drum, alle Karten auf den Tisch zu legen und sich zu überlegen, hä, was kann ich eigentlich, was hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht und was wurde mir als Frau auch immer ausgeredet, dass ich das nicht gut kann. Ja, und lass uns mal die Karte umdrehen und gucken, ob das wirklich so ist. Weil gerade diese Zeit gibt dir ja auch vielleicht das Momentum, diese Dinge zu reflektieren und zu denken, ist das überhaupt wahr über mich, was ich gesagt bekommen habe im letzten Führungsgespräch oder in der letzten Leistungsperformance? Oder bin ich jetzt, sitze ich schon ewig lang in der Ecke seit der 5. Klasse Mathematik, als mir der Sohn so gesagt hat, ich kann nicht gut rechnen. Und da hocke ich jetzt, weil ich denke, ich kann nicht gut rechnen. Ja, also ich lade da die Frauen wirklich ein, nochmal alles auszugraben und zu überlegen, bist du das überhaupt, der du da gesagt bekommst, oder bist du das vielleicht gar nicht? Ja, also finde ich eigentlich eine schöne Einladung. Manchen ist das zu viel nach der Elternzeit, absolut verständlich. Manche nehmen sich aber auch die Zeit als Self-Care und sagen, ich möchte das jetzt wirklich nochmal reflektieren, weil der Job hat vielleicht vorher schon nicht 100% gepasst. Das sind dann auch viele, ne?
Die ja, sagen, ja, das ist mir tatsächlich auch schon so gegangen. Ich habe im Studium erfahren, ich bin ja aus Deutschland groß geworden und sozialisiert und hatte auch einen ganz klaren Weg vor mir, Gymnasium, Uni, Leistung, Karriere. Genau. Also total. Ja. Und bin zum Studieren dann nach Österreich gekommen und habe im Rahmen eines Seminars über Schulpsychologie erfahren, dass hier in Österreich sehr viel mehr schon in der Schule und dann nach der Schule Berufsorientierung gemacht wird. Inklusive Begabungstests, Talente, Interessen, die gehen da dann eben zu so Weiterbildungsunternehmen oder Instituten, wo die so Persönlichkeitstests machen, wo rauskommen soll, worin bist du denn gut, was interessiert dich, was kannst du dir vorstellen, wo ich das ganze Gymnasium bis zum Abitur ist es nicht einmal drum gegangen, in welche, überhaupt was für Berufe es gibt und was ich da, welche Leistungen ich mitbringen muss, welche Talente, welche Kompetenzen, was mich da erwartet. Meine Vorstellung von Berufen war aus dem Fernsehen.
Ja.
Und aus dem Umfeld so ein bisschen. Und dann bin ich in Richtung Psychologie gegangen. Ich bin jetzt auch mit Leib und Seele Psychologin, habe aber während dem Studium festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne unterrichte und führe und dass ich das jetzt so als Solo-Psychologin irgendwie das gar nicht so richtig zum Einsatz bringen könnte und mir da irgendeine Nische suchen muss, weil hätte ich früher gewusst, wie gerne ich unterrichte oder anleite oder führe, wäre ich vielleicht in eine andere Richtung gegangen, oder? Und ich war bitte 20, als ich mit Studieren angefangen habe. Also da kann man nicht mehr sagen, ich war 14 mit dem Hauptschulabschluss und hatte keine Ahnung, wer ich bin, sondern mit 20 war das schon ein bisschen mehr rauskristallisiert. Und da fehlt mir schon allein auf dem Bildungsweg. Deswegen finde ich es voll gut, wenn man dann diese berufliche Lücke, die sich da bei uns in unserem Lebensweg ergibt, nochmal nutzt, genau, wenn man die Kraft dafür hat und so, so hinzuschauen, wer bin ich, was erfüllt mich mit Freude, wenn ich es tue, oder? Wo bin ich hinterher müde und glücklich und nicht leer gesaugt energetisch, oder? Und super Chance eigentlich in der Zeit. Und deswegen jetzt auch, weil du es schon mit reingeteasert hast, jetzt nochmal der Blick auf dein Buch eben. Mit welcher Frage, in welcher Lebenssituation, welcher Zeitraum ist es jetzt, soll man jetzt bitte zu deinem Buch greifen und was nimmt man mit?
Ja, also mein Buch, das war für mich so ein Stück weit Selbstheilungsreise, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte schon immer schreiben, deswegen mache ich auch diese Sache auf LinkedIn und jetzt vielleicht nicht so auf Instagram, weil LinkedIn hat mir ein bisschen mehr Zeichen, mal auf einen Artikel oder so. Das sagt mir irgendwie mehr zu. Und dann habe ich gesagt, genau, als es dann mit dem beruflichen Wiedereinstieg nicht geklappt hat, ich versuche das jetzt einfach. Also ich habe so viel erlebt in den letzten 2 Jahren, ich kann damit nicht alleine sein und habe halt niedergeschrieben, wie das war, als ich meinen lang ersehnten Schwangerschaftstest in der Hand hatte, positiven, und mein Vater an dem Tag zum Pflegefall wurde, ja, was das in mir ausgelöst hat und dass es eine super anstrengende Reise war bis dahin, ne, also irgendwie auch hochschwanger jemanden zu pflegen, ins Krankenhaus zu gehen, dass dir jemand gesagt wird, so, Schwangere dürfen eigentlich nicht auf die Intensiv, sind sie sich sicher, dass sie das möchten, ne? Also wirklich diesen Zwiespalt vieler Frauen, was Care-Arbeit auch angeht. Also, dass manche sich um ganz Junge und ganz Alte gleichzeitig kümmern müssen. Ja, also das war so meine Lebensphase. Und dann habe ich wirklich das Buch begleitend genommen und habe gesagt, was sind denn so Schlüsselerlebnisse in meinem Leben gewesen jetzt die letzten 2 Jahre, die mich auch ein Stück weit auf meinen Berufsweg gebracht haben. Ja, also, und welche Bücher habe ich gelesen, welche Selbstfindungsreise habe ich eigentlich hinter mir, um da jetzt zu sitzen, wo ich bin, weil mein Business sah ja nicht immer so aus oder meine Idee. Ja, also ich musste mich ganz klar fragen, wer kann jetzt gerade etwas von mir lernen? Und wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich dieses Buch. Ne? Also es fängt an mit einer schwierigen Reise. Es ist aber auch, glaube ich, mit sehr, sehr viel Humor, weil ich einfach ein humorvoller Mensch bin und ich über manche Sachen auch einfach mittlerweile lachen kann, die da so passiert sind. Ne? Es ist auch heilsam, finde ich, über manche Dinge halt zu lachen. Also wenn du dich um Neugeborenen und Pflegefall kümmerst, das kann schon, musst du einfach lachen oder weinen, weil was die für andere Bedürfnisse haben, ist... Es steht auf ganz anderen Blättern und mir dann auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich will mich beruflich nochmal neu erfinden, auch als Neumama, und nehme mir eben diese Phase mit. Und und da nehme ich die Leserinnen und Leser so in meinem Buch mit und sag, wo habe ich angefangen, was war meine Ausgangssituation, vielleicht geht es dir genauso, dass die Elternzeit nicht die schönste Zeit deines Lebens war, oder du dich jetzt fragst, wer du eigentlich bist. Und wie kannst du dahin kommen, wo ich jetzt bin? Und das ist aber noch nicht das Ende des Weges. Sich auch, was du eben gesagt hast, ne, es hat voll auch resoniert mit mir, dieses sich beruflich nochmal neu zu orientieren, neu zu kennenlernen. Und das macht auch Angst. Weil ganz viele Frauen denken ja auch, oh, da lauert noch was in mir. Da lauert irgendein Wunsch oder irgendeine Sehnsucht oder irgendeine Kompetenz, und auch den Mut zu fassen, sich da nochmal neu kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so... Ja, so dieser Mutmacher, um zu sein, auch in der schwierigsten Phase deines Lebens lohnt es sich, dahin zu gucken, was du dir wünschst und wo du Erfüllung erschnupperst. Und so nehme ich die Leute mit auf diese Schlüsselerlebnisse auf der Reise. Kann man auch einfach ein Kapitel mal am Abend lesen. Das war mir ganz wichtig, dass ich da nicht 400 Seiten runterrassel und die Frau denkt, oh Gott, ich habe jetzt gerade, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin gestern. Also es sind auch kurze Geschichten dabei. Das war mir wichtig.
Das ist toll. Genau. Wenn Mütter Bücher schreiben, sind sie immer snackable.
Genau.
Mütter schreiben keine 600 Seiten Fließtext. Nee. Schon allein, weil sie selber nicht dazu kommen, 600 Seiten genau. So runterzuschreiben. Aber jeder hat den Blick, das muss am Abend, wenn du müde bist, noch in so ein paar Seiten zwischendrin muss gehen und darf nicht überfordert sein. Das ist schön.
Ja. Mit Bildchen und Grafiken.
Genau.
Ja, genau, das war mir auch wichtig. Und auch die Frauen zu sagen, so nicht nur in Berufserfüllung, sondern versuch dir vielleicht auch nochmal ein Hobby zu suchen, das dir richtig gut passt. Ne? Also versuch ein zweites Leben dir aufzubauen nach der Elternzeit. Du bist es wert, du darfst das. Ich habe angefangen, in einer Rockband zu singen und habe darüber zum Beispiel auch geschrieben mit 50 plus Menschen. Das ist mein absolutes Highlight in der Woche, wenn ich da die Bandprobe reingehe. Ich lieb's einfach und ich habe früher schon immer gesungen und das gibt mir so viel. Und einfach auch Mütter zu ermutigen, mal zu dem Töpferkurs zu gehen, mal zu der Messe zu gehen, einfach sich auch mal wieder rauszutrauen. Weil die Elternzeit-Bubble ist real und da sich zu trauen, dem Ganzen auch mal zu entfliehen und sich neu kennenzulernen. Ja, genau.
Sehr cool. Ja, wer jetzt neugierig geworden ist, wir verlosen ein Exemplar von Mummifest Your Career, wie genau. Manifest, aber als Mummy.
Genau.
Genau, an unsere Steady-Unterstützerinnen. Und Katharina, was sollen sie uns schreiben? Hast du eine Idee?
Was ihre größte Herausforderung beim Wiedereinstieg war oder ist?
Ja, sehr cool. Alles klar. Dann schreibt uns bitte wie immer an info@mamafuersorge.com. Unsere Steady-Unterstützerinnen kriegen auch immer die E-Mail. Und Larissa, für unsere Hörerinnen noch ganz kurz, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du bist auf LinkedIn sehr aktiv. Genau. Eve, da findet man dich unter dem normalen Namen Larissa Hofer, oder?
Genau,
und
ja.
Larissa. Findet man dich sonst noch irgendwo, wenn man mehr über dein Angebot oder dein Coaching erfahren möchte?
Genau, also larissahofer.com ist meine Webadresse und auf Instagram bin ich unter workingmom_de zu finden. Genau, da spiegele ich dann eher so Alltagssituationen wieder und in LinkedIn, da gehe ich dann eher so ein bisschen ins Detail mehr und genau, oder eben meine Website. Ja.
Sehr schön. Schaut mal vorbei. Wir verlinken es wie immer in den Shownotes und lasst uns doch gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat oder folgt uns auf Instagram oder abonniert unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Da freuen wir uns sehr. Und wer keine Bonusfolgen von Katharina mehr verpassen möchte, bitte unterstützt uns auf Steady. Das deckt unsere Kosten ein bisschen oder wir versuchen es zumindest für unser kleines Projekt hier und ich möchte noch gern viele Bonusfolgen von Katharina hören, in denen sie uns von tollen Büchern erzählt, weil so schnell kann keiner lesen, nur Katharina, wie viele tolle Bücher es da draußen gibt. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und ihr bei uns vorbeischaut. Bis dann. Vielen Dank, Larissa.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Danke. Ciao.